ist in das Fleisch gekommen. Ich lese uns dazu aus 1. Johannes 4, die Verse 1 bis 8. Johannes schreibt, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt hört sie. Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Das ist ein beliebtes Tun von manchen schlimmen Leuten, dass sie Geld nachmachen. Wenn sie nicht genug haben, dann fälschen sie. Es gibt täuschend echte Fälschungen, die nicht einmal der Fachmann auf den ersten Blick erkennt, wo man schon ganz genau hinschauen muss, ob das nun echt ist oder gefälscht. Genau prüfen. Das ist das, was Johannes hier sagt, dass wir auf keine Fälschungen, auf keine Irrlehren hereinfallen, prüfen. Einen Geldschein sind eigentlich drei Kriterien. Stimmt das Bild, das drauf ist? Ja, das Mindeste. Also wenn ein Fälscher da was, ein anderes Bild drauf macht, ist schnell zu erkennen. Stimmt das Bild, das drauf ist? Das ist unsere erste Frage. Welchen Jesus sehen wir? Dann das Zweite bei so einer Fälschung. Es steht ja auf jedem Geldschein eine Unterschrift. Bankpräsident, Bundesbankpräsident, ist es die richtige Unterschrift? Wer garantiert den Wert? Und die dritte Frage, das ist wohl eines der sichersten Kennzeichen, jedenfalls wird so behauptet, ist das Wasserzeichen echt? Wie gehen wir miteinander um? Das sind unsere drei Prüffragen. Prüfen. Das griechische Wort hat eigentlich vier Bedeutungen. Das erste heißt untersuchen, genau untersuchen. Das gilt ja zunächst einmal für das, was gesagt wird. Genau untersuchen, wie macht man denn das? Da steht einer da und predigt oder hält eine Andacht oder sonst wie. Untersuchen wir genau, was gehört dazu? Was ist das Erste? Das ist schon alles zusammengefasst. Ich hätte gern Einzelschritte. Was gehört zum Untersuchen? Das ist das Erste. Es fällt mir auf jetzt, wenn unsere Buben im Gottesdienst sind und der Thomas ist ja jetzt gerade Konfirmand und ich frage dann bei Mittagessen am Sonntag, Thomas, was hast du heute behalten von der Predigt? So langsam wird er es gewohnt und passt deswegen schon auf, aber am Anfang hat er gesagt, nichts, war lang. Das heißt, man kann tatsächlich zum Beispiel in einem Gottesdienst sitzen und der Predigt zuhören und nicht hinhören. Nicht hinhören. Der Zweite hat kürzlich gesagt, Ich war heute so müde, ich hab gar nichts behalten. Er hat auch wirklich nichts behalten, war alles weg. Das Erste, das Wichtigste, dass wir hören. Konzentriert hören. Ist gar nicht so einfach. Dieses Hören beginnt schon zu Hause. Zum Beispiel, dass ich nicht, wenn ich in eine Bibelstunde gehe oder in einen Gottesdienst oder in die Gemeinschaftsstunde oder den Hauskreis, dass ich nicht erst dort den Bibeltext, der heute dran ist, zum ersten Mal höre, sondern dass ich ihn zu Hause gelesen habe. Das ist ganz wichtig, dass ich weiß, um was es heute geht. Es gehört zum Hören. Dass ich dann bitte dafür, so heißt es ja in der Bibel, als Lob Gottes, der Herr hat mir das Ohr geöffnet, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Und ein Jünger hört erwartungsvoll, der will etwas erfahren. Dass wir so hörbereit schon kommen. Also das Erste ist das Hören. Viele tun das so und ich finde es eine gute Hilfe, wie wir es auch heute Abend die meisten machen. Hören gelingt viel besser, wenn ich mitschreibe, nicht stenografiere. Aber so, dass ich die Gedanken, die wichtigen Gedanken, die ja in der Regel schon herauskommen, dass ich die mir kurz aufnotiere. Das gehört mit zum Hören. Ich sage noch einmal, diese Statistik, die jeder eigentlich für sich kennen sollte, die auch Prediger und sonstige Ausleger des Wortes kennen sollten, vom Reden, von dem gesprochenen Wort, behält man auch bei größter Konzentration höchstens, das ist aber schon die absolute Obergrenze, 30%. 30%. Wenn ich höre und dabei etwas sehe, das kommt ja jetzt immer mehr in Mode, dass man dann mit dem, wie heißt das Ding da, wo man schreiben kann, also Overhead, was weiß ich, wenn man das noch geschrieben steht, dann steigt das schon an auf 45%. Und wenn ich höre, etwas sehe, und dazu schreibe, selber wiederhole, dann erreiche ich bis zu 60%. Aber dann ist absolut aus, höher kann ich es nicht steigern. Das sollte man auch beachten. Also wer zum Beispiel eine Predigt oder sonst eine Bibelstunde macht und bei ihm ist jeder Satz gleich wichtig, da geht viel verloren. Sondern die Verkündigung lebt auch vom Wiederholen. Wie oft hat es Jesus gemacht? Wie oft hat Jesus wiederholt? Zum Beispiel die Gleichnisse, die haben sich eingeprägt bei den Jüngern. Also hören. Dann kommt schon das Zweite. Das, was ich höre, vergleiche mit dem, was ich gelesen habe. Was in der Bibel steht. Ob das auch zusammenstimmt. Das gehört zu diesem Untersuchen. Dass ich wirklich frage, ja, das habe ich jetzt im Text gelesen. Da steht so in der Bibel, sagt er das auch so oder sagt er was anderes oder gar das Gegenteil? Stimmt das mit dem Text überein? Zu diesem Hören gehört auch ein drittes. Wir hören ja die meisten Bibeltexte nicht zum ersten Mal, dass ich mit vergleiche, stimmt das in der Auslegung, die sonst gesagt wird, überein? Oder ist das ein einsamer Ausleger, der immer ganz gewaltige Spitzenauslegungen bringt, aber niemand sagt sonst so? Das gehört zu diesem Untersuchen. Prüfet. Bei unseren Gottesdiensten, wo ich das erlebt habe, ob das in Indien ist oder in anderen Ländern, ist es in aller Regel so, dass die Besucher die Bibel dabei haben. Die Bibel vor sich haben. Das ist bei uns ganz aus der Mode gekommen. Ich meine, heute mit dem dicken Gesangbuch auch nur Bibel mitnehmen, das ist schon Schwerstarbeit. Aber es lohnt sich, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Wenn ich den Bibeltext vor mir habe und auch wenn einige Stellen gesagt werden, dass ich es nachschlage, schaue. Untersuchen. Die Gemeinde Jesu Christi hat eine Prüfpflicht. Hat eine Prüfpflicht. Die zweite Bedeutung dieses Wortes Dokimazo heißt erproben. Da geht es jetzt noch um mehr. Was gehört zum Erproben? Ja. Dass ich anfange, mich drauf einzulassen, dass ich anfange zu vertrauen. So steht's da geschrieben, so ist jetzt gesagt worden, jetzt wage ich das einmal. Und es sind ja viele, viele ganz direkte Wegweisungen fürs tägliche Leben im biblischen Wort drin. Jetzt wage ich das einmal. Das heißt, ich gehorche, ich lasse mich drauf ein, das gehört zu diesem Erproben. Wer wirklich hörbereit kommt, wer so gebittet hat, Herr Jesus, jetzt öffne mich so, dass du mich ganz persönlich ansprechen kannst, der wird in jeder Bibelauslegung, in jeder Predigt, in jeder Gemeinschaftsstunde, der wird etwas mitnehmen, der wird angesprochen werden. Über unserer alten Kirche in Ruid stand auf dem Eingangsbogen, seid Täter des Worts und nicht Hörer allein. So wichtig das Hören ist, aber dass es von diesem Hören zum Tun kommt. Ich lasse mich drauf ein. Jawohl, so wird's da gesagt. Und so tue ich's in meinem Leben. Erst wer erprobt, wer dieses Vertrauen wagt, der wird auch wirklich erleben. Der wird es wirklich erleben. Jawohl, das stimmt so. Gott steht zu seinem Wort. Die dritte Bedeutung von Prüfen, es bewährt sich, heißt das. Es bewährt sich. Was ist damit gemeint? Wie kann man das sehen in meinem Leben oder bei anderen, ob sich das Wort Gottes bewährt? Dass etwas draus wird, kann man Frucht sehen. Die Früchte des Geistes sind. Im Wort Gottes wird uns Gottes Geist lebendig und wirkt an uns. Und jetzt sieht man diese Früchte. Was sind es denn für Früchte? Die Frucht des Geistes ist Liebe. Das ist ein ganz allgemeines Wort. Das ist die Zusammenfassung. Jetzt kommt Doppelpunkt. Wie sieht diese Liebe konkret aus? Schlagen wir auf, Galater 5, Vers 22, ein Kernvers. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Und jetzt kommen die Ausformungen der Liebe. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Wirkt sich das in unserem Leben aus? Habe ich in meinem Leben oder merke ich das beim anderen, der ein Christ ist, der mit mir unter der Verkündigung sitzt, dass in seinem Leben Freude ist? Ist da wirklich Freude? Oder sind wir alle so auf diesen Jammerton gestimmt? Lebt unter uns Freude. lebt in meinem Leben Freude. Ich habe es einmal so formuliert, da ging es um dieses alte Lied, ein neues Lied. Das alte Lied, das kann jeder Mensch automatisch auswendig. Wisst ihr, wie das heißt? Müsst ihr euch aufschreiben. Das alte Lied hat drei kurze Zeilen. Die erste Zeile heißt, wie bin ich so recht? Das ist die erste Zeile vom alten Lied. Nein, der geht anders weiter. Wie ist die Welt so schlecht? Das ist die zweite Zeile. Und die dritte Zeile heißt, wie ist das alles so ungerecht? Das ist der ganze Jammer zusammengefasst. Das ist ein Jammerlied. Wie bin ich so recht? Wie ist die Welt so schlecht? Wie ist das alles so ungerecht? Und jetzt kommt das neue Lied. Die hat auch drei Zeilen. Erste Zeile heißt, danke für den Herrn. Zweite Zeile, ich lebe heute gern. Und die dritte Zeile, Hoffnung ist nicht fern. Das neue Lied. Das beginnt mit dem Dank, das setzt sich fort in der Freude im täglichen Leben und blickt auf das Ziel. Hoffnung ist nicht fern. Das ist ein bisschen blass, aber das muss ich halt reimen. Da ist mir noch nichts Besseres eingefallen. Aber die ersten Zeilen sind ganz arg wichtig. Danke für den Herrn. Aus diesem Dank entsteht die Freude. Das ist übrigens im Griechischen das gleiche Wort. Dank und Freude ist genau die gleiche Wortwurzel. Ohne Danken gibt es keine Freude. Aus dem Dank kommt diese Freude. Das kann sich ja jeder für sich selber beantworten. Wächst in meinem Leben Frucht? Verändert sich da etwas? Komme ich weg von diesem alten Jammerlied? Und nur an dieser einen Zeile geprüft, ich lebe heute gern. Stimmt das so? Die Frucht des Geistes ist Freude, ist Friede. Was versteht denn die Bibel unter diesem Wort Friede? Was geschieht da in meinem Leben, wenn ich sage, ich habe Frieden? Was heißt das? Geborgenheit. Das heißt auch zufrieden sein. Ich bin nicht in diesem ständigen Hang drin, dass ich etwas erreichen muss. Friede heißt Friede mit Gott. Das heißt, ich glaube das und vertraue drauf, ich bin von ihm angenommen und gehalten. Und ich muss nichts tun dafür. Das ist Friede. Ich muss nicht ständig etwas leisten. Die Frucht des Geistes ist Freude, Friede, Geduld. Geduld. Das steht mir unser alter CVM-Vorstand vor Augen in Ruid. Den habe ich wirklich bewundert. Er hatte eine unsägliche Geduld. Und ich habe ihn einmal gefragt und habe gesagt, Hermann, wie kommt das eigentlich bei dir? Du bleibst immer der Gelassene. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, weißt du, wie mein Spottname hieß, als ich jünger war? Man hat im Ort nur gesagt, der wilde Hermann. Ich war vom Naturell aus ungeheuer jähzornig. Dann hat er ein Beispiel erzählt, seine Tochter war im Konfirmandenunterricht, der Hermann war Schreiner. Und die mussten auch immer vor dem Gemeindehaus warten, bis der Pfarrer kommt. Und er kam gerade von seinem Geschäft heim, ging am Gemeindehaus vorbei und hat gehört, wie die anderen Konfirmanden seiner Tochter einen Spottnamen nachgerufen haben. Bei uns in den Dörfern hat ja jeder so einen Hausnamen, der Pralinefried oder was da alles gibt. Und die hatten auch seinen Hausnamen. Das haben die, der zugerufen hat, gesagt: Ich bin so in Wut gekommen. Ich habe vom Gartenzaun eine Latte weggerissen und habe die verschlagen. Ich kann nur dankbar sein, dass es nicht bös ausgegangen ist. Und dann hat Gottes Geist an ihm gewirkt. Und er ist in seiner Natur, in seiner Art umgestaltet worden. Geduld. Geduld ist etwas ganz Wichtiges. Frucht des Geistes. Freundlichkeit. Freundlichkeit. Das heißt, es bewährt sich, dass in meinem Leben und im Leben derer, die mit mir nach dem biblischen Wort in der Nachfolge Jesu leben, dass sich da diese Umgestaltung vollzieht. Ich muss sie wollen. Ich muss sie wollen. Drum bitten, den Geist Gottes an mir wirken lassen. Der Geist Gottes arbeitet nie zwangsweise, sondern dort, wo ich will. Das ist die Wirkung des Wortes Gottes. Vierte Bedeutung von diesem Prüfen, prüfet. Das, was da gesagt wird, ist gut. Gut sein heißt dieses Prüfen. Das heißt, es führt zum Glauben. Es führt nicht weg. Es führt hin. Und es ist, Gott wird gepriesen dabei, Gott wird gelobt. Denn niemand ist gut, denn allein Gott. Sein wesentliches Kennzeichen bibelgegründeter Verkündigung, dass es Menschen zum Glauben ruft und dass Gott darin groß wird. Dass Gott groß wird, nicht Menschen. Jetzt haben wir also, was dieses Prüfen bedeutet. Jetzt machen wir unsere erste Überschrift bei diesem Falschgeld. Stimmt das Bild? Welchen Jesus sehen wir? Darin sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Was ist ein Fleisch? Ja, was ist Fleisch? Der Körper, der besteht aus mehr als Fleisch. Das sind ja auch Knochen und Sehnen und Haut. Haut ist kein Fleisch. Was ist Fleisch? Muskelmasse. Die Bibel, das Wort, das hier steht, Sarx, heißt ganz wörtlich übersetzt, das die Knochen umhüllende. Einfacher kann man es nicht sagen, das ist Fleisch. Gemeint ist das Irdische, das Vergehende, das Sterbliche an uns, das Fleisch. Also wir können schon zusammenfassen, unser Körper. Jesus Christus wurde wahrer Mensch. Er lebte wie wir in diesem Körper. An was wird denn das deutlich? Wo berichten uns die Evangelien, dass Jesus einen wirklichen Körper gehabt hat? Es hungerte ihn. Jawohl, das ist also kein Scheinleib, sondern das Fleisch braucht Nahrung. Wo noch? Er brauchte Ruhe und Schlaf, er schlief erschöpft auf dem bewegten See Genezareth ein, vor Erschöpfung. Das ist Fleisch. Er weinte am Grab des Lazarus und um Jerusalem. Jawohl, wo noch? Wo wird deutlich, dass Jesus aus Fleisch und Blut ist? Bitte? Haben wir schon gesagt, er schlief ein im Boot. Er spürte seine Schmerzen. Meine Seele ist betrübt bis in den Tod im Garten Gethsemane. Das Blut floss ihm aus den Wunden. Fleisch. Und er starb. Fleisch. Nehmen wir geschwind die drei Begriffe Leib, Seele, Geist. Wir Menschen bestehen aus dieser Dreiheit. Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, das meint nun zunächst einmal, er lebt in einem Leib, hat einen Leib wie wir auch. Was ist denn die Seele? Was versteht die Bibel unter Seele? Das ist schon das Endergebnis, jawohl. Wir müssten eigentlich das übersetzen mit Person. Seele, die Wurzel davon heißt Hauch, Atem, Psyche. Das heißt belebtes Wesen. Und der Geist? Welcher Odem? Blies ihm den Odem ein. So war der Mensch eine lebendige Seele. Der Geist ist noch einmal etwas anderes. Der Geist ist praktisch die Geistigkeit, das Denkvermögen, der Wille, das Selbstbewusstsein. Die Sehnsucht nach der Ewigkeit, das kann man zur Geistigkeit rechnen. Wir Menschen bestehen aus Leib, Seele und Geist. Wenn ein Mensch keinen Geist hat, was ist er dann? Geistlos, ja. Aber wenn der Geist, sagen wir, nicht klar ist, nicht in voller Ausbildung da, wie nennen wir so einen Menschen? Er ist behindert. Er ist behindert. Wenn ein Mensch keine Seele hat oder das Seelenleben ganz schwach ausgeprägt ist, was sagen wir dann? Der ist psychisch krank, der ist eiskalt, eiskalt. Diese Dreiheit, Leib, Seele und Geist, die Bibel macht es oft nur in dieser Aussage Leib und Seele. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib verderben können, sondern der, der Leib und Seele in die Hölle verderben kann. Da fasst Seele nun das beides zusammen, Geist und Seele. Ja, das frage ich jetzt gerade. Was lebt weiter? Was lebt weiter? Geist und Seele. Also eindeutig und klar ist, der Körper, unser Fleischkörper lebt nicht weiter. Auch wenn es jetzt immer mehr Mode wird in den USA, dass sich Leute im Augenblick ihres Todes sofort danach einfrieren lassen. Tiefgekühlt, was weiß ich, wie viel Grad als Eisblock in der Hoffnung, irgendwann entdeckt die Medizin ein Mittel, um die Krankheit, an der ich gestorben bin, zu heilen. Der Trugschluss ist groß, denn sie müssten ihn ja zuerst beleben. Heilung bringt ja in dem Sinn überhaupt nichts. Also der Leib vergeht. Übrigens zu einer Frage, die ist jetzt nicht genau das Wichtigste, aber dass wir das mal aussprechen. Es ist eigentlich von dem eher unerheblich, ob ich mich Feuer oder Erdbestatten lasse. Die Bibel sagt nichts gegen die Feuerbestattung. Die Stelle im Alten Testament, die immer angeführt wird, dass ihr eure Söhne und Töchter nicht durchs Feuer gehen lasst, die meint, dass damals dem Gott Moloch Feueropfer gebracht wurden. Die Feuerbestattung hat bei uns nur deswegen einen Beigeschmack, weil bis vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten, muss man jetzt sagen, war es so, dass bewusste Atheisten gesagt haben, ich lasse mich verbrennen, damit ganz deutlich wird, ich glaube nicht an eine Auferstehung, weil wenn da nur noch ein Häufchen Asche da ist, da kann ja nichts mehr auferstehen. Da liegt ein großer Trugschluss vor. Es ersteht ja nicht der alte Leib, der Fleischesleib wieder, sondern wir erhalten einen neuen Leib. Die Bibel redet eigentlich so nicht vom Weiterleben der Seele in dem Sinn, sondern die Bibel bezeugt, dass wir werden als Person dableiben. Wie das genau ist, wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Wo gibt es Anhalte dafür, dass auch wenn ein Mensch verstorben ist, er damit nicht weg ist, ausgelöscht ist? Es gibt ja diese Theorie, die redet vom sogenannten Ganztod. Der Mensch ist wieder völlig ausgelöscht und Gott in einem neuen Schöpfungsakt ruft ihn wieder ins Leben. Das ist nicht biblisch. Wo gibt es Belege dafür, dass ein Verstorbener als Person auch nach dem Tod da ist? Jetzt langsam. Wo? Lazarus, das war das Wunder der... Das ist ein Gleichnis, also das würde ich nur... Doch. Er erzählte ein... Also für mich ist eine Art Gleichnis. Er erzählt eine Geschichte, also kein direktes Geschehen. Aber es gibt viele Beweise. Jetzt langsam. Wo? Auf dem Berg der Verklärung, es erschien Mose und Elia. Und offensichtlich kenntlich in ihrer Person. Weiter. Saul ruft den Samuel aus dem Totenreich herauf. Und Samuel kommt. Wo noch? Das steht dahinter, wenn das Weizenkorn nicht erstirbt, so bringt's keine Frucht. Aber wenn es erstirbt, trotzdem ist noch da, aber als leblose Hülle, als Vergehendes. Das hätte ich mal eine Frage, ich bin kein nicht so bäuerlich bewandert, wenn man Kartoffeln steckt. Na, kommt ja da aus einer Kartoffel, wie viel kommen noch im Schnitt?
Zehn.
Ist das gut? Gut. Ist dann die alte Kartoffel noch da? Ja, was heißt manchmal, bringt die dann keine Frucht, wenn die noch da ist? Ist die taub? Also die Kartoffeln, die im nächsten Jahr, die alten noch da waren, die haben die auflesen müssen, das sei kochen. Da sind schon einige noch da. Aber in der Regel, kann man so sagen, in der Regel, die Kartoffel, die gesteckt ist, bringt zehnfach Frucht und ist selber nicht mehr da. In der Regel. Bitte? Normal ist sie verfault. Gut. Also, das wäre ein gutes Bild dafür. Das wäre ein gutes Bild dafür. Es lebt nicht im griechischen Sinn. Das ist eine gefährliche Theorie, wenn man sagt, die Seele lebt noch weiter, weil die geht von einer ganz anderen Vorstellung aus. Der Grieche sagt, die Seele ist das eigentliche Göttliche und ist unvergänglich. Und die ist eingekleidet in den Leib und dann wird der Leib abgewertet. Das ist praktisch Gefängnis. Und erst wenn die Seele sich wieder befreit, ist der Mensch beim Eigentlichen. Das ist keine biblische Erkenntnis. Der Mensch ist von Gott geschaffen mit Leib, Seele und Geist. Und wenn der irdische Leib vergeht, fehlt etwas Wesentliches. Und wir warten deshalb auf den neuen Leib. Wir werden als Person da sein. Es steht dann aber im Gericht, und der wird in den zweiten Tod gehen. Das muss eine schlimme Existenz sein. Existenz in der absoluten Gottesferne. Sieh nicht, preis den Herrn. Von diesem Bewusstsein her leben wir, dass wir nicht in den zweiten Tod gehen. Es lebt weiter die Person. Jetzt nochmal zum Leib, Sarg's. Das ist absolut zunächst überhaupt nicht abwertend. Wo redet die Bibel über den Leib? Wo lobt sie den Leib? Fangen wir noch weiter vorne an, Psalm 8. Psalm 8. Schlagen wir geschwind auf. Da gibt's doch ein wunderschön, von wem ist denn das? Die Himmel rühmen des ewigen Ehre, ihr Schall pflanzt seinen Namen fort. Wer weiß, von wem das ist? Von Beethoven, also. Wenn ich sehe, die Himmel deiner Finger werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Gottes Schöpferherrlichkeit am Menschen sichtbar. Professor Thielicke hat immer wieder sagen können, wenn es um diese Fragen der Evolution ging, ist der Mensch ein Seitenzweig von dieser Affenentwicklung. Dann hat er gesagt, das ist natürlich ein großer Unterschied, ob man so sagt, was ist der Mensch? Du hast ihn höher gemacht als eine Kuh. Kommt auf den Vergleich an. In der Bibel steht, du hast ihn wenig niedriger gemacht, denn Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Gott will uns so. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild und er schuf sie als Mann und als Frau. Bis hin zu unserer Geschlechtlichkeit, mit all dem vom Körperlichen her, bis hin zu unserem Empfinden her, ist Gottes Herrlichkeit in uns hier geschaffen. Da ist absolut kein Grund, um sich dessen zu schämen. Das ist Gottes Gabe. Psalm 139. Dieser ganz wichtige Vers. Kommt immer diese lange Psalm 119, muss man drüber blättern, gell? Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennet meine Seele. Wunderbar bereitet. Das merkt man erst, gell, wenn mal etwas nicht mehr ganz funktioniert. Braucht man bloß einmal richtig einen Finger schneiden und kann die Hand nicht mehr richtig gebrauchen, dann merke ich, was eine Hand eigentlich für ein Wunderwerkzeug ist. Gibt Filme da im Hensler Verlag, vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gesehen, der ist Wundermensch. Wunderwerk, Mensch, das ist fantastisch, wenn man mal in die Einzelheiten hineinschaut, was Gott, wie Gott uns gemacht hat. Dass wir auch mal ganz bewusst danken für unser Fleisch, für unseren Körper. Ganz bewusst danken. Jetzt aber dieser Leib, der ist sterblich, der ist vergänglich, der bleibt nicht. Und da kannst du machen, was du willst. Das kommt. Einer hat ja mal so formuliert, menschliches Leben ist immer Leben zum Tod. Geht immer auf den Tod zu.
Wir können eigentlich, ich wundere mich, dass Leute, die nicht an Jesus, an das ewige Leben glauben, Geburtstag feiern. Das ist ja was Schlimmes. Weil ein Geburtstag heißt, du bist wieder ein Jahr älter. Und das kann man ja genau sehen, die Runzel ist dazugekommen, die Haare sind rausgegangen, nochmal einen Bauchring angelegt. Das ist immer ein Jahr älter. Eigentlich müssen wir das schnell wegschieben und verdrängen. Nur der kann eigentlich bewusst Geburtstag feiern, der sein Leben als ein Wachsen auf die Ewigkeit hin versteht. Als ein Dank, du hast mich durch dieses vergangene Jahr geleitet, ich bin deiner Ewigkeit näher gekommen. Anders kann man, glaube ich, nicht Geburtstag feiern. Die Inder feiern keinen Geburtstag, da wird es verdrängt. Dieser Leib vergeht, aber er steht in einer Beziehung zur Ewigkeit. 1. Korinther 15, Abvers 35. Es könnte jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Duna, was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähst, ist ja nicht das, der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn. Und dann heißt es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit, es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft, es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Der neue Leib. Das ist übrigens eine der Bibelstellen, wo ganz klar und eindeutig antwortet auf die Frage, was ist der Sinn des menschlichen Lebens? Es wird gesät. Das heißt, es soll Frucht herauskommen, etwas wachsen draus. Und welche Frucht haben wir vorher gelesen? Die Frucht des Geistes. Der Sinn des menschlichen Lebens ist, dass Frucht gewirkt wird in die Ewigkeit. Das ist der Sinn. Der Leib ist der Ort des Sehens. Mit E. Da wird gesät. Was ich tue, hat Wirkung. Entweder zerstörende oder fruchtbringend für die Ewigkeit. Es wird gesät. Und aus diesem Vorgang der natürliche Leib erstirbt und wir erhalten den ewigen Leib. Der neue Leib. Was wissen wir vom neuen Leib? Es wird zunächst negativ beschrieben. Es wird kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz mehr sein. Auch der Tod wird nicht mehr sein. Der neue Leib altert nicht mehr. Das ist ganz Wesentliches. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Ohne Krankheit, ohne Unglück, ohne Übel. Bitte? Sie werden in der Ewigkeit nicht mehr freien noch sich freien lassen. Es wird eine ganz andere Form der Liebe sein. Was wissen wir noch? Wer trägt denn als erster diesen neuen Leib? Der auferstandene Christus. Jetzt, was sieht man an ihm? Welche Kennzeichen kann man ablesen? Er ist nicht mehr gebunden, sagen wir es deutlicher noch, an Materie allein. Er kam zu den Jüngern in den Raum, als alles verschlossen war. Weil wir können uns das schön deutlich machen, das Wasser ist uns ja haushoch überlegen. Wasser, das kennt man in drei verschiedene Zustände. Unter Null, was ist da Wasser? Eis, da kann man's auch lange. Nicht so lang, aber immerhin. Wasser kannst tragen, das ist an Materie gebunden. Über Null, da ist flüssig. Und über 100, da ist Dampf. Also wenn das Wasser Eis ist, dann kannst du nicht in den Raum reinbringen, wo verschlossen ist. Dann kannst du gegen die Tür schmeißen. Aber das geht nicht durch. Aber wenn's Wasser ist, flüssig, dann dringt's schon durch viele Ritzen herein. Wenn's aber erst Dampf ist, dann kannst du alles zustopfen und es kommt doch rein. Es hat also ganz große Überlegenheit über unseren Fleischeskörper, Wasser schon. Der neue Leib, den Jesus trägt, ist nicht mehr, ich sage jetzt ausdrücklich, nur gebunden an die Materie. Er kann sich auch als stofflicher Leib zeigen. Wo wird es deutlich? Er hat gegessen. Wo noch? Er sagt zum Thomas, lege deine Hände in meine Nägelmale. An einer anderen Stelle sagt er zu Maria Magdalena, rühre mich nicht an. Wir können dazu so sagen, der neue Leib, er ist nicht mehr nur an Materie gebunden, er ist ohne Sterblichkeit, er ist vollkommen. Da brauchen wir keine Brille mehr. Vollkommen. Sondern wir werden ihn sehen, wie er ist. Herrlich. Und etwas ist ganz wichtig, das halten wir fest. Ich werde ich sein. Auch in der Ewigkeit. Ich werde ich sein. Wir werden uns einander kennen. Deshalb, bitte. In der vollen Herrlichkeit dann erst beim Vater. Aber ich denke, weil es heißt von ihm, zuerst der Christus, der Auferstehung, dann wir, die wir ihm folgen, dass diese Art, wie er erschien, ich sage es mal so, weil wir nicht fähig sind, mit unseren Augen den Herrlichkeitsleib zu fassen, dass dieser neue Leib in einer verhüllten Form erschienen ist. Das wird deutlich an diesem nicht mehr an Materie gebunden ist, aber immer noch so, dass unsere irdischen Augen fähig waren, ihn zu fassen. Insofern würde ich sagen, da haben Sie recht, in der Ewigkeit, das ist solch ein Glanz, solch ein Strahlen, die Vollkommenheit, das können irdische Augen nicht fassen. Aber einige genaue Einzelheiten können wir aus dem entnehmen, wie er als der Auferstandene erscheint. Allein diese Begegnung Moses mit Gott, dass sein irdisches Gesicht so glänzte, dass es Israel nicht anschauen konnte. Er musste die Decke davor hängen. Also, jeder, der das bestreitet, dass Jesus von Nazareth ein Leib gehabt hat, wie wir, wahrer Mensch, wie wir war, das kann nicht aus dem Geist Gottes sein. Warum bestreiteten das die Leute von der Gnosis? Die sagen dir, das war nur ein Scheinleib. Was steckt da dahinter? Da geht's ums Kreuz. Da geht's ums Kreuz. Das bestreiten sie. Allerdings, am Kreuz wird auch sehr deutlich, der Satan hat Macht am Fleisch. Er hat Macht am Fleisch. Dass wir uns das deutlich machen. Der Satan hat Macht am Leib. Und das versucht er mit allen Mitteln einzusetzen. Aber gerade mit dem, bei Jesus heißt es ja dann, Vater, in deine Hände befehle ich jetzt was? Meinen Geist. Meinen Geist. Da ist das zusammengefasst, was wir Person nennen. Deshalb heißt ja das Wort bei der Beerdigung, so lasst uns nun den Leib begraben. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, und daran keinen Zweifel haben, er wird am jüngsten Tag erstehen und unverweslich hervorgehen. Dieser Er, der ist nicht der Leib gemeint, sondern die Person, die Person. Der Geist des Antichrist, der bestreitet, dass Jesus wirklich wahrer Mensch ist. Er hat an seinem Fleisch alles erduldet, was wir sonst erdulden müssten. Und damit ist die Macht der Sünde aus. Das steht dahinter. Der Antichrist. Bevor wir Pause machen. Was meint es? Was ist der Antichrist? Das ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Antichrist, wer ist das? Zunächst einmal, der Antichrist wird am Ende der Zeit als eine Person auftreten. Der, wo alles gut macht, der alles in der Hand hat, der zum Weltherrscher wird. Der Vorgeschobene des Satans wird er sein. Und dieser Geist des Antichrist ist mit dem Kommen Christi schon in dieser Welt. Ab da beginnt der Satan seinen Kampf und benutzt immer und immer wieder Personen, geistige Strömungen, Religionen, was es auch ist, um wieder den Christus zu sein. Der Geist des Antichrist. Nennen wir mal vier Kennzeichen. Vier Kennzeichen, was der Antichrist bestreitet. Merken wir uns aber, Antichrist, der wird sehr christlich sein. Sehr christlich. Das ist also nicht von vornherein deutlich kenntlich, das ist absolut nichts christlich, sondern Antichrist, er ist ständig auch ein Nachäffer Christi. Das heißt einmal vom Satan, er verstellt sich sogar zu einem Engel des Lichts. Der Antichrist bestreitet den Kreuzestod Jesu. Das ist der antichristliche Geist. Sagen wir es deutlicher, die Heilsbedeutung des Kreuzestodes Jesu. Er bestreitet, der Antichrist, dass Jesus Gottes Sohn ist. Er lässt Jesus ungeheuer viel Bedeutung. Er ist der größte Mensch, der je gelebt hat. Der gewaltigste Religionsstifter, den es je gegeben hat. Da gibt es Superlative. Aber er bestreitet, dass er der Sohn Gottes ist, nämlich Gott selbst bei uns. Das bestreitet der Antichrist. Das dritte, der Antichrist bestreitet, dass Jesus allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Das bestreitet er. Er sucht darin, vielerlei Variationen aufzuweichen. Und das vierte, der Antichrist verneint eine ewige Verdammnis. Das verneint er. Da wird nicht mehr vom Gericht gesprochen. Merkt ihr, wie dieser antichristliche Geist ungeheuer lebendig sich ausbreitet? Bestreitung des Heilsbedeutung des Todes Jesu, Bestreitung, dass er Gottes Sohn ist, Bestreitung der alleinigen Rettung durch ihn und Bestreitung des Gerichts. Das ist der Antichrist. Positiv gesagt, der
redet und zeugt aus dem Geist Gottes, der Jesus als den bekennt, der am Kreuz für meine Sünde gestorben ist. Der das weiß, Jesus ist der Sohn Gottes in höchster Vollmacht, der darauf vertraut, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen gerettet werden, als der Name Jesus. Der weiß, es geht um ewige Rettung oder ewiges Verlorensein. Der hat den Geist Gottes. Jetzt machen wir Pause. Lass uns das noch mal ganz kurz fassen, weil da ist viel im Umlauf. Wir können es jetzt nicht ausführlich, aber dass wir es hintereinander schalten. Wenn ein Mensch stirbt, dann geht die Sarg zugrunde, verwest, das ist der Leib. Sarg's hier auch in dem Sinn, die Frau Wiedemann noch mal darauf aufmerksam gemacht, ist also kein neutraler Begriff in dem Sinn, nur das Fleisch, sondern da ist auch die gefallene Kreatur damit gemeint. Der fleischliche Leib, der versuchliche, der sündige Leib. Das geht zugrunde. Ich werde aber in meiner Person nicht ausgelöscht. Glaubende sagt, ich werde beim Herrn sein. Die Zeitfrage, wir können von unserem Denken her das nur zeitlich fassen. Natürlich gibt es menschlich, irdisch gesehen eine Zeit, bis dann mit dem Kommen Jesu auch die neue Leiblichkeit wir erhalten werden. Aber wichtig ist, der Mensch stirbt, der äußere Leib, die Sarg's vergeht, die Geistseele geht an ihren Ort und ist dort aufbewahrt bis zum Endgericht. Und mit dem Anbruch der Ewigkeit, wenn diese Weltzeit vergangen ist, mit der Auferstehung der Toten, werden wir den neuen Leib erhalten. Und die einen werden beim Herrn sein in der Ewigkeit und die anderen sterben den zweiten Tod. Sie gehen in die Gottvergessenheit. Bitte? Es gibt zweierlei Gericht. Das eine Gericht ist das sogenannte Preisgericht. Wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Da geht es um die, die ihm vertraut haben, dass sie den Gnadenlohn erhalten. Und bei der Wiederkunft Jesu nach dem tausendjährigen Reich zum Endgericht, zum Weltgericht, wird er die Völker richten, Matthäus 25. Und danach wird die Ewigkeit anbrechen. Dass wir also von dem her klar bleiben, mit dem Tod ist nicht alles aus, sondern wir sind in einem Stadium, in einem Zustand des Ich-Bewusstseins von Gott aufgehoben, dass wir das festhalten. Wir sind aber auch noch nicht sofort vollendet, das auch nicht, sondern die Vollendung beginnt mit dem Anbruch der Ewigkeit. Jetzt sind wir am zweiten Teil, wir haben ja gefragt, erstens ist das Bild richtig, jetzt ist es die richtige Unterschrift. Wer garantiert den Wert? Entschuldigung, bitte. Nein, nicht am gleichen Ort, sondern die einen, da heißt, die Bibel hat ja verschiedene Bilder. Einmal Abraham Schoß oder Paradies. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ich sag's einmal, der Warteraum der im Glauben Verstorbenen. Und dann gibt's den Warteraum derer, die nicht im Glauben verstorben sind, der Hades, die Unterwelt. Bitte? Ja, so unterscheidet die Bibel klar. Ist es die richtige Unterschrift? Wer garantiert den Wert? Ihr seid aus Gott. Das ist der entscheidende Satz jetzt. Wir könnten von uns aus, aus eigener Kraft, diesen Verführungslehren nicht standhalten. Aber ihr seid aus Gott. Was heißt das jetzt ganz praktisch? Erstens, ihr seid aus Gott, ihr habt sein Wort und vertraut auf dieses Wort. Wie hat Jesus der Verführung standgehalten? Der Versuchung, Matthäus 4. Es steht geschrieben. Merkt ihr, Antichrist, da tritt der Satan mit Bibelworten auf. Mit Bibelworten. Er hat seinen Engeln geboten, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Er reißt dieses Wort völlig aus dem Zusammenhang. Und Jesus wehrt sich mit dem biblischen Wort. Wir können nicht anders durchkommen in dieser sich zuspitzenden antichristlichen Zeit, als dass wir das biblische Wort immer besser kennen und verstehen lernen. Immer besser kennen und verstehen lernen. Das ist unser Schutz und unsere Waffe. Es steht geschrieben. Das haben wir angefangen beim ersten Abend. Wenn ich das sage, will, es steht geschrieben, muss ich wissen, was geschrieben steht. Das muss ich wissen. Und mich hineinlesen und hinein vertiefen in dieses Wort. Es steht geschrieben. So steht's da. Dieses biblische Wort wird uns verdeutlicht durch den Geist Gottes, der in uns ist. Müssen wir das nochmal zusammenfassen. An was erkennt man, an was erkenne ich, dass ich den Geist Gottes habe? An der Frucht haben wir vorher gesagt, jawohl, diese Frucht der Liebe, ja. An was erkenne ich es noch? An der Heilsgewissheit, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. An was noch? Dass der Geist uns zum Zeugnis treibt und befähigt. Jawohl. Und was noch? Der Geist wirkt Erkenntnis der Sünde. Ich nenne das sogar an erster Stelle. Das Kennzeichen des Geistes ist, er wirkt in uns Erkenntnis der Sünde und er lässt uns das nicht durchgehen. Dann kommt natürlich ein Kennzeichen des Geistes. Ich habe den Heiligen Geist, denn ich gehöre zur Gemeinde, mich treibt zur Gemeinde. Der Geist sammelt immer zur Gemeinde. Nehmen wir das sehr genau wahr, diese Kennzeichen, das sind sehr nüchterne Kennzeichen. Es gibt dann auch andere. Zum Beispiel der Geist Gottes befähigt bis heute, ich möchte es überhaupt nicht abstreichen, zur Zungenrede. Eine Wirkung des Geistes Gottes. Allerdings diese Gabe des Geistes, die sich ausdrückt, die ist in bestimmte Grenzen hineingegeben. Nämlich die Gabe der Zungenrede soll nur dort in der Öffentlichkeit sein, wo auch die Gabe der Auslegung vorhanden ist. Sonst wird's zweideutig. Und sonst gehört sie ins Kämmerlein. Aber der Geist Gottes gibt zum Beispiel die Gabe und die Kraft und wirkt Wunder bis heute, dass wir das ja nicht wegstellen und sagen, hat das alles unnüchtern. Nein, der Geist Gottes, die Kraft des Geistes Gottes, wo wir ihr vertrauen, kann überwältigende Wunder tun. Und wo wir nur dieser schlichten Anweisung aus Jakobus 5 gehorsam sind, so ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten, dass sie beten über ihm und ihn salben mit Öl, das ist die Anrufung des Geistes, und Gott wird an dem Kranken handeln. Zwar nicht automatisch zur völligen Heilung, aber es wird besser mit ihm werden. Gott wird handeln und der Geist Gottes gibt Vollmacht bis hin zum Wundertun, auch heute. Das ist nicht irgendwie was Abwegiges, sondern das ist Wirkung des Geistes Gottes. Sagen wir es mal so, die Wortgaben, also dass der Geist Gottes das Wort Gottes verdeutlicht, dass er Erkenntnis der Sünde wirkt, dass er unter uns die geschwisterliche Liebe aufbaut, die sind eindeutiger. Die anderen Wirkungen des Geistes, die werden oft nachgeäfft. Also auch der Satan tut Wunder. Das Wunder wird erst deutlich und sichtbar als Wirkung der Kraft und des Geistes Gottes, wo Jesus drüber gepriesen wird. Diese sogenannten spektakulären Geistesgaben sind auch oft Einfallstore der Verführung, muss man auch sagen. Ich habe in Indien von Hindu-Priester Taten und Wunder gesehen. Das täte niemand glauben. Es würde niemand glauben. Aber das war nicht der Geist Gottes. War nicht der Geist Gottes. Der Satan ist der große Nachäffer. Der Antichrist, von ihm heißt es dann, und er wird große Zeichen und Wunder tun. Deshalb lasst uns da beides festhalten. Auf der einen Seite ja nicht das alles abstreiten und sagen, nein, nein, das kann nicht von Gott sein. Doch, wo Jesus gepriesen wird, da geschehen Wunder und Zeichen. Aber lasst uns die Wunder und Zeichen immer darauf hin prüfen, wer steht im Mittelpunkt? Wer steht im Mittelpunkt? Sonst gibt es sehr schnell eine Verführung. Man kann eigentlich ein ganz schlichtes äußeres Kriterium ansetzen. Immer dort, wo mit Wundern große Propaganda gemacht wird, da wird es gefährlich. Deswegen habe ich mir jetzt auch lange überlegt, ob ich das Büchle schreibe über Indien. Das sind ja 27 Wundergeschichten, weil es wird ja noch öffentlich. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, das muss hinein in unsere so auch rational denkende Christenheit, dass es wieder bezeugt wird, Gott hat unermessliche Kraft. Und ihr werdet es sehen bei jeder dieser Geschichten, es zielt immer dorthin, die Gemeinde wird dadurch gestärkt und wächst oder entsteht erst überhaupt. Das ist Echtheitszeichen. Das Zeichen des Geistes Gottes, die Geisteskraft. Also, wir begegnen dem Antichrist mit dem Wort, mit dem Geist Gottes, der in uns ist, und indem wir einander begleiten und stützen. Nicht umsonst steht hier sehr bewusst, ihr Lieben. Ihr seid von Gott, da steht immer die Mehrzahl, die Gemeinde ist angesprochen, nicht der Einzelne nur. Das ist ja das Schöne, dass man in der christlichen Gemeinde tatsächlich einander stützt, Geleit gibt und einander hilft, dass man nicht allein ist. Das ist etwas, was mir am meisten Mühe macht, immer wieder. Dass in unseren Gemeinden, und jetzt meine ich mal, zunächst mal unsere landeskirchlichen Gemeinden, wo wir uns versammeln, diese gegenseitige Bruderschaft und Liebe schwach ausgeprägt ist. Dass sie auch, und ich sage das zwei dazu, auch in unseren Gemeinschaften nicht in dem Maße da ist, wie sie eigentlich da sein könnte. Wir sind immer nur in Prägele zusammen, auf kurze Zeit. Wenn wirkliche Gemeinschaft gebaut werden soll und wachsen soll, braucht es viel, viel länger Zeit. Ich möchte mal einen ganz schlichter Satz sagen, Wirkliche christliche Gemeinschaft erkennt man an der Dauer. An der Dauer. Dann ist es so, da ist Gottesdienst, Stund, dann ist der Gottesdienst aus. Und es ist jetzt schon ein gutes Zeichen, dass nicht 2 Minuten nach dem Gottesdienst alles wieder radikal leer ist, sondern da steht sie noch lang, bis zu einer Dreiviertelstunde, aber noch ist schon nach 12 Uhr, noch pressiert es, dann braucht man sein Brot. Insofern ist Gottesdienstzeit bei uns ein bisschen ungünstig, weil es ja schon um 11:30 aus ist. Aber das ist schön, dass nach dem Gottesdienst viele zusammenbleiben und sich ein reger Austausch ergibt. Allerdings muss man auch da vorsichtig sein. Das Erste, was man tun sollte, und ich rede jetzt von unseren großen Veranstaltungen, also Gottesdienste, ich soll nicht gleich auf den zuspringen, den ich sowieso schon kenne. Und wenn mich frei, das sind Sie, sondern ist ein fremdes Gesicht da, auf den zugehen. So wächst Gemeinschaft. Aber das ist ungeheuer schwer. Ist ganz arg schwer. Also diese Gemeinschaft braucht Dauer. Gemeinde Jesu Christi, die unter Druck kommt. Da ist das Erste, was sich einstellt, eine zeitliche Ausdehnung der Gemeinschaft. Das wäre nie möglich gewesen, dass die Gemeinden zum Beispiel in der Sowjetunion überlebt hätten, wenn sie den Stil gehabt hätten, wie wir Sonntag morgens eine Stunde, noch husch, husch, alles wieder weg und noch einmal noch eine Bibelstunde, noch in einen Kreis, also im Ganzen, wenn es hochkommt, 4 Stunden in der Woche zusammen zu sein. Da ist es Sonntagmorgens um 8 Uhr sind die Leute geströmt. Und dann war zuerst einmal Gebetszeit, oft über eine Stunde. Dann war Singezeit. Dann kam der Gottesdienst. Wir waren der ganze Sonntagmorgen von 8 Uhr bis 1 Uhr in der Kirche. Und dann kam anschließend das gemeinsame Essen. Und dann hat man mittags, ist man zusammengeblieben im Austausch und hat nochmal abgeschlossen mit dem Gottesdienst. Da war der ganze Sonntag von morgens bis abends gefüllt in begegnender Gemeinschaft. Und nicht nur der Sonntag, man hat sich auch unter der Woche besucht und gesucht. Die Christen waren zum großen Teil ja sogar gezwungen, außerhalb an den Rand der Städte oder Dörfer zu ziehen und haben dort ihre eigenen kleinen Siedlungen gehabt und untereinander engsten Kontakt gehalten. Je stärker die Gemeinde Jesu in die Bewährung kommt, umso stärker sucht sie die Gemeinschaft und Nähe zueinander. Unsere Christen in Indien, die werden ja aus ihren Sippen und aus ihren Dörfern ausgestoßen und bauen sich dann ihre Hütten. Was am Anfang aussieht wie ein Makel, ist das große Plus. Weil so wachsen sie tatsächlich zusammen. Nicht umsonst heißt sogar von der ersten Gemeinde, wie leben die zusammen? Und sie hatten tägliche Gemeinschaft im Tempel und in den Häusern hin und her. Und es geht noch weiter. Und sie hatten alles gemeinsam und teilten aus, je nachdem es einer nötig hatte. Dass wir das im Lauf der Zeit einüben, das fällt schwer, wenn wir in so einem Wohlstandsland leben. Aber das wird auch auf uns zukommen. Die christliche Gemeinde im Leiden, in der Bewährung, die wird ganz anders zusammenrücken und sich entfalten. Wir können es jetzt schon viel besser einüben, als wir es tun. Es ist ein ungeheures Geschenk, Gemeinde. Ein ganz großes Geschenk. Also das sind die 3 Mittel, um in dieser Verführung standzuhalten. Wir wehren uns mit dem Wort, es steht geschrieben, sein Geist in uns gibt uns die Kraft und Erkenntnis und in der Gemeinde geben wir einander Stütze. Die Gemeinde richtet sich in der christlichen Weise immer an den Schwachen aus, nicht an den Starken, an den Schwachen. Und geht ihnen nach. Das ist ja so bei ihrer Bergtour. Das ist ein schlechter Bergführer, der da mit einer Gruppe von 6 Leuten aufbricht. Und nach 2 Stunden japst er erst und er sagt, er hockt dann an, wir holen den wieder. Und am Schluss steigt er noch alleine auf den Gipfel. Also das ist nichts. Da habe ich, wo wir da auf der Freizeit waren, am Milstädter See, haben wir eine schöne Bergtour gemacht, auf der großen Rosenock. Und ich habe immer so den Schluss gemacht und da war ein junges Paar. Am Anfang sind sie sehr frisch verliebt miteinander geschwätzt und so. Und dann hat sie angefangen zu schnaufen. Er nimmt mich so kennen. Und hat er sich eine Weile, komm, ich helfe dir und so. Und nach einiger Zeit ist ihm der Geduldsfaden gerissen. Dann hat er gesagt, jetzt bleibst du da sitzen, ich gehe allein weiter. Dann habe ich gedacht, wenn ich euch wäre, ich würde dort heiraten. Wenn es schon so anfängt, Der hat sich einfach sitzen lassen. Vielleicht lässt er sich später noch einfach so sitzen, wenn es schwierig wird. Das ist eine heikle Sache. Der in euch ist, der ist größer. Jetzt habe ich mal eine ganz einfache Frage. Wieso lässt Gott eigentlich der Antichrist zu? Das ist das Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen. Lass beides wachsen bis zur Ernte. Ich möchte doch noch mal sagen, es sind schon ein Stück einleuchtende Erklärungen, aber es ist im Tiefsten ist Gottes Geheimnis, warum er das Böse zulässt. Angefangen von der Frage, warum lässt er die Schlange zu? Wir können schon erkennen den Horizont, warum für, was das für uns soll. Wir sollen unsere Liebe bewähren. Aber es bleibt im Tiefsten Gottes Geheimnis, warum er in dieser Welt dem Bösen so viel Raum lässt. Und da werden wir im Himmel in der Ewigkeit, da freue ich mich drauf, Abendbibelschule mit dem Herr Jesus, heißt, es ist noch Abendwürz, nämlich Tagesbibelschule, wenn er uns das einmal erklärt, bitte. Welcher Mensch?
Der Antichrist
ist, weiß nicht, ob das, da ist nichts drüber aussagt, ob der unbedingt der Antichrist werden muss. Er könnte ja auch vorher das machen. Das heißt zum Beispiel beim Judas. Der Judas, der Verräter, der heißt nicht, dem Judas wäre es besser, dass er nie geboren wäre, sondern dem Menschen, der das tut. Und Jesus wirbt um den Judas bis zum letzten Augenblick. Und als er dann mit Willen und Wissen, trotzdem, dass Jesus ihm auf den Kopf zusagt, Judas, was du vorhast, ich weiß es, dass er mit Liebe umwirbt, der die Hand mit mir in die Schüssel taucht. Bis hin zu dem, dass er sagt, wenn du es unbedingt tun musst, na tu's, was du tust, das tue ich bald. Und er heißt, und Judas ging hinaus, da fuhr der Satan in ihn. Ab dem Augenblick hat er bewusst gewählt, ich will zu ihm gehören. Und dann ist eine Umkehr nicht mehr möglich. Warum lässt Gott das Böse zu, den Antichristen? Ich würde schon sagen, das ist auf der einen Seite, Gott ist ungeheuer geduldig. Er ist geduldig. Das ist die Geduld Gottes, die auch noch wartet, ob der Böse umkehrt. Er wartet und wirbt. Und der zweite Grund, Gott ist gerecht. Der Satan hat Recht in dieser Welt, weil wir geben ihm das Recht, wir räumen es ihm ein, wir folgen ihm. Allerdings nur Recht auf Zeit. Und man muss ein Drittes sagen, so gewaltig diese Gestalt des Antichristen sein wird und dieser antichristliche Geist, wie der sich fortpflanzt und ausbreitet in unserer Welt, wir wissen klar darum. Wir wissen klar darum. Jesus lässt uns nicht im Zweifel. In der Bibel steht es ganz klar geschrieben, wer die Bibel kennt, der weiß um die Verführung. Wir wissen zum Beispiel in dieser jetzt bei uns ganz neu aufgebrochenen Diskussion, dass das Kreuz nicht Versöhnung ist und das Abendmahl soll kein Versöhnungsmahl, nicht Vergebung wirken und so. Wir wissen ganz genau, das kommt aus diesem Geist heraus und wir brauchen dem nicht zu erliegen, so einleuchtend auch argumentiert wird. Jesus sagt immer wieder, ich habe es euch zuvor gesagt, damit wir gewappnet sind. Und auch wenn der Antichrist auftreten wird, wir verfallen dem nicht. Wer die Bibel kennt, der weiß genau, was er tun wird und wie er auftreten wird. Wer Gottes Wort glaubt, der ist aus Gott. Wir kennen einander als Christen, jetzt sage ich mal ein gefährliches Wort. Wir kennen einander als Christen an der Bibeltreue und an der Jesusliebe. Das gehört beides zusammen. Der Bibeltreue und an der Jesusliebe. Ich habe jetzt noch einen dritten Punkt gehabt, da ging es um die Frage der Liebe, aber ich habe gestern mit meinem Schwager gesprochen, der ja dankenswerterweise letzten Dienstag mich vertreten hat, nachdem ich Hirsch doppelt belegt war, das habe ich gar nicht gemerkt, dass ich da nochmal einen Bezug gesagt habe. Es waren zusammenhängende Reihen Wildberg bei der Süddeutsche beim Brüderkurs und er hat gesagt, er hätte sehr ausführlich die Liebe als Kennzeichen der Gemeinde gemacht, da brauchen wir das heute nicht wiederholen. So, wir haben jetzt noch einige Minuten Zeit, einfach eine Fragerunde oder Ergänzung. Das wäre nämlich schön.